Ja, schönen guten Abend, Geschwister. Ich freue mich, dass wir uns weiter mit dem Petrusbrief und dem zweiten Petrusbrief beschäftigen dürfen. Und beginnen nun heute Abend schon das dritte Kapitel. Im Prinzip biegen wir auf die finale Schlusskurve dieses Briefes ein. Und ich möchte mit euch gerne zusammen die ersten paar Verse des dritten Kapitels lesen. Lass uns lesen aus Kapitel 3, Vers 1 bis 10. Diesen zweiten Brief, Geliebte, schreibe ich euch bereits, in welchen beiden ich durch Erinnerung eure lautere Gesinnung aufwecke, damit ihr gedenkt, der von den heiligen Propheten schon vorher gesprochenen Worte und des durch eure Apostels übermittelten Gebote des Herrn und Heilandes. Und zuerst dies wisst, dass in den letzten Tagen Spötter mit Spötterei kommen werden, die nach ihrem eigenen Begierden wandeln und sagen, wo ist die Verheißung seiner Ankunft? Denn seitdem die Väter entschlafen sind, bleibt alles so von Anfang der Schöpfung an. Denn denen, die dies behaupten, ist verborgen, dass von jeher Himmel waren und eine Erde, die aus Wasser und durch Wasser Bestand hatte, und zwar durch das Wort Gottes, durch welche die damalige Welt vom Wasser überschwemmt unterging. Die jetzigen Himmel und die jetzige Erde aber sind durch dasselbe Wort aufbewahrt und für dasselbe Wort aufbewahrt und für das Feuer aufgehoben zum Tag des Gerichtes und des Verderbens der gottlosen Menschen. Dies eine aber sei euch nicht verborgen, Geliebte, dass beim Herrn ein Tag wie 1000 Jahre und 1000 Jahre wie ein Tag sind. Der Herr verzögert nicht die Verheißung, wie es einige für eine Verzögerung halten, sondern er ist langmütig euch gegenüber, da er nicht will, dass irgendwelche verloren gehen, sondern dass alle zur Buße kommen. Es wird aber der Tag des Herrn kommen wie ein Dieb. An ihm werden die Himmel mit gewaltigem Geräusch vergehen, die Elemente aber werden im Brand aufgelöst und die Erde und Werke auf ihr im Gericht erfunden werden. Also für mich ist dieser beginnende Abschluss des Briefes ein ganz besonderer, weil ich so sehr gerne an diesen ersten Vers denke, den Petrus hier gleich zu Beginn des Kapitels schreibt. Den hat man mir mal gewünscht, ich glaube im Jungscheralter oder im Teenageralter. Eigentlich, so habe ich früher gedacht, ein relativ unspektakulärer Vers von der Formulierung her, aber so mit dem Laufe der Zeit hat er sich tief in mein Gewissen eingebrannt, weil er mich immer wieder erinnert an einen schönen Sachverhalt. Und zwar beginnt der Apostel Petrus hier und sagt, Geliebte, ich schreibe euch bereits in diesem zweiten Brief, in diesen beiden Briefen, ich durch Erinnerung eure lautere Gesinnung aufwecke. Ich möchte ganz gerne nochmal in der Übersetzung aus der Lutherbibel 2017er Fassung lesen. Da heißt es so, dies ist nun der zweite Brief, den ich euch schreibe, ihr Lieben. In beiden erwecke ich euren lauteren Sinn und erinnere euch, und dann weiter im Vers 2 hinein, erinnere euch, dass ihr gedenkt an die Worte, die zuvor gesagt sind, von den heiligen Propheten. Ich weiß nicht warum, aber im Laufe der Zeit ist mir so wichtig geworden, dass man sich erinnert. Ich bin ja noch verhältnismäßig ein junger Mensch, aber ich merke, dass in meinem Leben Erinnerung an Dinge, die wichtig sind, an Dinge, die gut sind, an Dinge, die uns vor Schaden bewahren, mir immer wichtiger werden. Erinnerung vielleicht auch an gute Zeiten, an früher, das sind Dinge, die so als Teenager, als Kind, die wenig Bedeutung haben. Denn die Dinge, an die man sich erinnert, sind überschaubar, ja. Aber mit Zunahme des Lebens, je länger wir mit Gott unterwegs sind, ich denke, desto wesentlicher wird diese Aussage, die Petrus trifft. Erinnerung. Und an was kann man sich besser erinnern, Geschwister, als an Dinge, die einem gut getan haben, die einem gefallen haben, an die man gerne zurückdenkt. Und genau das, denke ich, ist etwas, was wir für uns verinnerlichen dürfen. Wenn der Apostel Petrus uns hier gleich zu Beginn dieses Abschnitts auffordert, uns zu erinnern, dann lasst uns einmal ein Stück weit genauer hinschauen, an was genau wir uns erinnern sollen. Der Apostel, ich greife einmal ein Stück weit zurück, der Apostel Petrus hatte ja bereits in den vorangegangenen Abschnitten im zweiten Petrusbrief erwähnt, dass er sein Abscheiden von der Welt angekündigt hat. Und er trägt nun in diesem Abschnitt das letzte Mal Sorge, so schriftlich zumindest festgehalten, für die, die er hier immer wieder meine Lieben oder Geliebte nennt, für die Gemeinde Jesus Christus. Wie ein Hirte für seine Schafe Sorge trägt, so sorgt sich Petrus hier. Der sagt, meine Lieben, ich appelliere an euch, ich appelliere an eure geistliche Gesinnung. Konkret heißt es hier, an euren lauteren Sinn oder lautere Gesinnung. Diese lautere Gesinnung haben die Geschwister, an die der Brief geschrieben worden ist, in ihrer Reinheit erhalten. Wir lesen das in 1. Petrus 1, 22. Ich möchte das ganz gerne nochmal, dass wir uns diesen Vers anschauen. 1. Petrus, im 1. Petrusbrief 1, 22, da sagt Petrus, da ihr eure Seelen durch den Gehorsam gegen die Wahrheit zur ungeheuchelten Bruderliebe gereinigt habt, so liebt einander anhaltend aus reinem Herzen. Diese Gesinnung, diese lautere Gesinnung, die gereinigte, etwas läutern im Feuer, ich denke, dieser Begriff ist uns auch vertraut, etwas läutern meint ja reinigen. Ich bin jetzt kein Schmied und kenne mich da jetzt nicht besonders gut aus, aber so mit meinem Halbwissen, wenn man ein Metall läutert im heißen Feuer, dann wird es gleichzeitig auch ein Stück weit gereinigt, wird gleichzeitig ein Veredelungsprozess findet statt. Und diese Gesinnung, die hier in Reinheit erworben worden ist, von der Petrus schon im ersten Brief schreibt, die wird hier angesprochen. Und es wird gesagt, ihr seid fähig, das Wort Gottes wertzuschätzen. Denkt an die Worte, die zuvor gesagt sind, von den heiligen Propheten und an das Gebot des Herrn und Heilands, das verkündet ist durch eure Apostel. Die Gläubigen, die hier angeschrieben werden von Petrus, waren ja zuerst Juden, waren in den prophetischen Schriften des Alten Testamentes auch unterrichtet und unterwiesen worden. In Vers 2 lesen wir hier von den heiligen Propheten. Ja. Und die christliche Lehre, die Lehre von Jesus Christus als Erretter, ist nun zu der Lehre, dieser alttestamentlichen Lehre, hinzugekommen. Diese Lehre hat damals Gültigkeit gehabt, die hat heute Gültigkeit. Und seit diesem Zeitpunkt, jetzt auf diese Zusammenfügung dieser Lehren hin geblickt, ist das Wort Gottes vollständig. Wenn wir uns jemanden vorstellen, der als Jude gläubig geworden ist an Jesus Christus, der ziemlich gut unterwiesen worden ist im Alten Testament und der nun vielleicht durch die Apostel, die damals gepredigt haben, die Lehre von Jesus Christus hört und der hört, du bist in der Beziehung zu deinem Gott voll und ganz, wenn du deine Sünden bekennst und wenn du das Opfer von Jesus Christus annimmst, dann können wir mit dem Moment sagen, ist die Lehre vollkommen. Petrus spricht nicht davon, dass noch ein weiteres Wort kommen wird. Er erwähnt hier in dem Vers 2 die Lehre von den heiligen Propheten und das Gebot des Herrn und Heilandes Jesus Christus, das von den Aposteln verkündet wird. Und damit ist die Lehre vollkommen. Ich bin so im Nachdenken über diesen Vers ganz begeistert, dass Petrus diese Geschwister hier auffordert, sich daran zu erinnern. Es bedeutet, euch ist etwas vermittelt worden, vielleicht in jungen Jahren, im Judentum war es ja Brauch, dass gerade den jungen Kindern schon Dinge sehr früh vermittelt worden sind, die sie gut behalten haben, ihr ganzes Leben lang. Und wenn man sich an diese Dinge dann wieder erinnert und aufgefordert wird, sich zu erinnern, das ist etwas Wertvolles. Mir ist das irgendwie so wichtig geworden in der Vorbereitung, ich kann euch gar nicht genau beschreiben, wie gut es für mich gewesen ist, mich an Dinge zu erinnern, an Verse vielleicht oder an Sachverhalte, an Geschichten, die ich als kleiner Junge gehört habe. Wahrheiten, die man irgendwie so in sich trägt und man denkt, ich habe das schon immer irgendwie gewusst. Und warum eigentlich? Und dann werde ich mir im Nachdenken darüber bewusst, das sind Dinge, die vielleicht meine Eltern, die vielleicht in der Gemeinde, in der Kinderstunde, schon zu jungen Jahren in mein Herz hineingelegt worden sind. Und ich kann sie abrufen. Das ist nicht selbstverständlich. Das ist auch für mich die Motivation, das wiederum an meine Kinder weiterzugeben. Und ich denke, das darf die Motivation für uns sein. Und ich möchte hier besonders auch vielleicht einmal ermutigend an diejenigen sprechen, die sich in der Arbeit mit unseren Kindern, in den Kinderstunden, Jungschau und so weiter befassen. Das darf eure Motivation sein, das in die jungen Herzen hineinzulegen. Das ist etwas, woran wir uns gut und gerne erinnern werden. So, nach dieser kurzen Einführung in dieses dritte Kapitel beginnt der Apostel Petrus dann in den nächsten paar Versen über eine Gruppe von Menschen zu sprechen, in den Versen 3 bis 6, die im Neuen Testament gerade so in der endzeitlichen Thematik immer wieder Beachtung findet, nicht nur von Petrus, auch von Paulus und anderen Schreibern. Und ich habe diese Gruppe so aus diesem Text heraus mal ganz einfach so die Spötter der letzten Zeit oder die Spötter der letzten Tage genannt. Lass uns nochmal, ich lese dieses Mal aus der Luther-Übersetzung, lass uns nochmal bitte die Verse 3 bis 6 zusammenlesen. Ihr sollt vor allem wissen, dass in den letzten Tagen Spötter kommen werden, die ihren Spott treiben, ihren eigenen Begierden nachgehen und sagen, wo bleibt die Verheißung seines Kommens? Denn nachdem die Väter entschlafen sind, bleibt es alles, wie es von Anfang der Schöpfung gewesen ist. Denn sie wollen nichts davon wissen, dass der Himmel vor Zeiten auch war, dazu die Erde, die aus Wasser und durch Wasser Bestand hatte durch Gottes Wort. Dadurch wurde damals die Welt in der Sintflut vernichtet. Wir haben eben von diesen Grundfesten, von diesem vielleicht im Herzen gefestigten Wort gesprochen, an das wir uns gerne erinnern dürfen. Nur ein entschiedenes Festhalten an dieses Wort, Geschwister, kann uns vor diesem Irrwahn, vor diesem ja vielleicht auch schmeichelnden Spott der Ungläubigen bewahren, der hier beschrieben wird. Ich möchte ganz gerne diese Gruppe dieser Spötter, die wirklich im Neuen Testament immer mal wieder ausführlich beschrieben wird, ein Stück weit mit euch charakterisieren oder die Eigenschaften herauslesen. Petrus berichtet uns hier in diesen paar Versen über die Absichten der Spötter. Judas schreibt in seinem Brief in einigen kurzen Versen über den Wandel der Spötter. Und Paulus schildert in seinem Brief, in seinem zweiten Brief an Timotheus, den Charakter dieser Spötter. Und es wäre gut, wenn wir uns vielleicht einmal einen kurzen Blick auf diese Texte auch wenden. Ich möchte das mit euch gemeinsam lesen. Zum einen möchte ich mit euch aus dem Judasbrief die Verse 18 und 19 lesen. Judas, die Verse 18 und 19, da heißt es. Ich lese den 17. Vers zum Verständnis noch mit, Geschwister. Ihr aber, Geliebte, gedenkt der von den Aposteln unseres Herrn Jesus Christus vorausgesagten Worte. Denn sie sagten euch, dass am Ende der Zeit Spötter sein werden, die nach ihrem gottlosen Begierden wandeln. Diese sind es, die Trennungen verursachen, irdisch gesinnte Menschen, die den Geist nicht haben. Und im Anschluss daran bitte einmal aus dem 2. Timotheusbrief, 2. Timotheus 3, die Verse 1 bis 5. 2. Timotheus 3, die Verse 1 bis 5, da schreibt der Paulus folgend über diese Gruppe an Timotheus. Dies aber wisse, dass in den letzten Tagen schwere Zeiten eintreten werden. Denn die Menschen werden selbstsüchtig sein, geldliebend, prahlerisch, hochmütig, Lästerer, den Eltern ungehorsam, undankbar, unheilig, lieblos, unversöhnlich, Verleumder, unenthaltsam, grausam, das Gute nicht liebend, Verräter, unbesonnen, aufgeblasen, mehr das Vergnügen liebend als Gott, die eine Form der Gottseligkeit haben, deren Kraft aber verleugnen. Und von diesen wende dich weg. Es ist mir beinahe schwierig, Geschwister, diesen Text aus dem ersten Timotheusbrief zu lesen, weil er so viel Beschreibung von bösen Eigenschaften enthält, dass einem schlecht werden kann. Ich denke, dass das ganz, ganz gut charakterisiert, was für eine Gruppe von Menschen, wenn wir diese Texte zur Hilfe heranziehen, was für eine Gruppe von Menschen oder von Spöttern der Petrus hier beschreiben möchte. An Menschen, die das Wort Gottes verhöhnen, hat es, ich denke, im Laufe der Jahrhunderte nicht gefehlt. Es hat zu allen Zeiten Menschen gegeben, die sich abfällig geäußert haben, die gespottet haben über das Wort Gottes, über Gott selbst, über seine Kinder, über seine Nachfolger. Aber angesichts des Wartens, angesichts dessen, dass die Kinder Gottes gewartet haben auf die Erfüllung, hat es immer wieder Anfeindungen gegeben, hat es immer wieder konkrete Angriffe gegeben. Es gibt so diesen Ausspruch, im Jesaja las ich das nach, die Nachkommen Esaus, so werden die Leute da beschrieben, sagen: Wächter, wie weit ist es in der Nacht? Und verhöhnen damit diejenigen, die eine wachende Haltung haben und auf den verheißenen Messias hin schon warten, schon zu Zeiten des Alten Testamentes. Ich denke, der Morgen, wir lesen ja oftmals diesen Ausdruck oder hören diesen Ausdruck, wann wird endlich der Morgen anbrechen, wenn man sich in einer Phase befindet, wo geistig gesprochen wir uns in einer Finsternis bewegen, in einer Dürreperiode, dann habe ich schon oftmals mir gedacht, okay, wann wird es wieder hell, wann wird es wieder gut, wann wird es wieder Morgen? Der Morgen wird für die Treuen anbrechen, für diejenigen, die sich von diesen Spöttern nicht abhalten lassen, die sich erinnern an die guten Worte, die sich erinnern an die Worte, an die prophetischen Reden oder an die Gebote von Jesus Christus. Ich denke, es gibt so eine Art, ich möchte mal gerne diesen Fachbegriff in den Mund nehmen, es gibt so eine Art modernen Rationalismus, der sich ein Stück weit auch unter Christen breit macht. Wir denken heute, vielleicht auch geprägt durch viele Berufe, wir denken heute so rational, es muss alles erklärbar sein, es muss alles nachvollziehbar sein. Auch die Dinge, die unseren Herrn Jesus Christus betreffen, müssen, als ob für uns immer zu 100% nachvollziehbar und einem anderen vermittelbar sein. Und wenn wir nicht sofort alles verstehen, dann ist die heutige Gesellschaft so geprägt, Dinge in Frage zu stellen. In einer so aufgeklärten Gesellschaft, wie wir heute leben, hat man den Anspruch, alles immer sofort auf sich selbst beziehen zu können, anwenden zu können, verstehen zu können und Schlüsse draus zu ziehen. Und wenn dem nicht so ist, dann sieht man sich sehr schnell einem Angriff ausgesetzt oder es wird einfach vom Tisch, von der Tagesordnung genommen. Und dieser Rationalismus, dieses rationale Denken, das auch vielleicht jede göttliche Offenbarung ablehnt, in einem Kommentar las ich diesen Ausdruck, der hat die Christen halt mit einem Schleier umhüllt. Ja. Durch einen Schleier sieht man vielleicht nur verschwommen. Und wenn man alles immer nur rational betrachten möchte, immer nur erklären möchte, immer nur alles genau wahrnehmen und genau, es muss genau auf mein Leben passen, es muss genau in meine Situation passen. Und wenn ich es nicht verstehe, dann wird es sofort vom Tisch genommen. Dann ist das wie, als wenn wir das Wort Gottes durch einen Schleier betrachten. Für jemanden, der, das heißt ja im ersten Korintherbrief, das Wort Gottes, oder anders gesagt, der natürliche Mensch vernimmt nichts von dem Geist Gottes. Er kann es nicht ergründen, er kann es nicht verstehen. Er blickt wirklich wie durch einen Schleier, aber wenn er das Wort liest und es ihm nicht sofort plausibel erscheint, dann ist der erste Reflex heutzutage, das kommt weg. Das kann ich nicht weiter zu mir nehmen, wenn ich es nicht sofort verstehe. Die Menschheit ist heute, die Gesellschaft ist heute so darauf geprägt, Dinge sofort vom Tisch zu nehmen, wenn sie es nicht sofort verstehen. Etwas anderes, was auch der Text im Timotheusbrief also angerissen hat, dass diese Spötter sehr auf den Materialismus bezogen sind. Habsucht, Gier, die beschrieben wird, Verdorbenheit der Sitten. Alle diese Eigenschaften, wenn man sie Eigenschaften nennen kann, alle diese Dinge, die den Christen nach hinten werfen, die versuchen, unseren lebendigen Glauben an den lebendigen Herrn Jesus Christus in eine formale Religion zu zerren. Wir haben nicht mehr das Gefühl, wenn man, ich habe mich noch vor kurzem mit einem, einem Verfechter des Buddhismus unterhalten, der sagte, da habe ich wirklich das Gefühl, dass das so alles in Einklang bringt. Ja, da kann ich meine Lebenseinstellung, so wie sie mir gerade passt, ganz gut unterbringen. Der Buddhismus, sagte er mir, der zweifelt nicht mein materialistisches Denken an. In der Bibel habe ich immer das Gefühl, wenn ich lese, dass das verurteilt wird. Also sucht man sich irgendwelche Wege und man formt auch ein Stück weit den Glauben an Jesus Christus um zu etwas, zu einem Weg, der mir gerade passt. Das ist nicht dieses Wort, von dem Petrus hier spricht. Und diese Spötter, von denen er hier berichtet, zweifeln, in Vers 4 lesen wir das, zweifeln eine ganz konkrete, eine sehr zentrale Aussage des Wortes Gottes an. Ich lese Vers 4 nochmal. Wo bleibt die Verheißung seines Kommens? Denn nachdem die Väter entschlafen sind, bleibt es alles, wie es von Anfang der Schöpfung gewesen ist. Die Ankunft des Herrn Jesus Christus wird hier in Frage gestellt. Das Warten auf den Herrn Jesus Christus wird damit gleichbedeutend auch in Frage gestellt. Und wir haben ja als Christen eine wartende Haltung und beten, Herr Jesus Christus, wir warten auf dich, komme bald. Und hier wird beschrieben, wo bleibt die Verheißung? Ist die Verheißung es wert, dass man sich mit ihr beschäftigt? Und Petrus beschreibt, dass in dieser Zeit diese Gruppe der Leute besonders diesen Umstand benutzen werden, um die Menschen anzugreifen, um die Christen, um die Nachfolger Jesu anzugreifen. Die Ankunft des Herrn Jesus Christus, das ist unsere glückselige Hoffnung. Der Titusbrief spricht davon, es ist ein glückseliges Hoffen, auf den Herrn Jesus Christus zu warten. Die Gesellschaft heutzutage hat es sich zu eigen gemacht, dass man so für den heutigen Tag lebt, für das Jetzt. Lass uns essen und trinken. Und der morgige Tag, das ist aus Jesaja ein Ausspruch, der morgige Tag soll wie dieser sein, herrlich über alle Maßen. Das ist so ein Deut darauf, dass wie wir Menschen heutzutage geprägt werden, auch durch Medien, durch Gesellschaft, durch Arbeit vielleicht. Man hat das Gefühl, einen Anspruch erworben zu haben auf größtmöglichen Spaß und Unterhaltung. Dem ist nicht so. Die vorhergehenden Generationen sind verschwunden, sagt der Text hier. Oder sagen die Spötter hier. Nachdem die Väter entschlafen sind, bleibt alles, wie es ist. Nichts hat sich im Verlauf der Ereignisse geändert. Nichts hat sich auf den Friedhöfen bewegt, könnte man vielleicht sagen, um diesen Gedanken zu verdeutlichen. Und man beschreibt damit, die Welt ist seit dem Anfang immer noch dieselbe geblieben. Durch diesen Ausspruch lesen wir hier, die Spötter geben zu, dass die Schöpfung einen Anfang hat, denn sie sagen hier, bleibt es alles, wie es von Anfang der Schöpfung ist. Aber wenn man konkret über den Anfang der Schöpfung, über das Wirken Gottes reden möchte, dann wird sehr schnell deutlich, okay, ein Anfang in welcher Form? Dann wird die Urknalltheorie hervorgezogen und verschiedene Dinge, um bloß nicht darüber sprechen zu müssen, dass es einen Schöpfungsakt gegeben hat, in dem unser Gott die Erde gemacht hat. Für diese Gruppe der Leute, die uns so auch in dieser Phase, in der wir uns bewegen, Geschwister, begegnet, tagtäglich, die uns umgibt, in dieser Gruppe der Leute ist es ganz eindeutig zu sehen, wir haben es mit Leuten zu tun, die anzweifeln, was wir zentral glauben. Die jeden Tag uns es schwierig machen zu sagen, warum? Bei meiner alten Arbeitsstelle sind mir ein ums andere Mal diese Konversation in Erinnerung geblieben, zu sagen, warum habt ihr, ich war letztens in der Freikirche, sagte dann einer, warum habt ihr da diesen Vers an der Wand stehen? Siehe, ich komme bald. Das hat er gelesen. Was bedeutet das? Und wenn man dann auf die Wiederkehr des Herrn Jesus Christus zu sprechen kam, dann war das ganz schnell zu merken, das ist ein Gedanke, der sehr unbequem ist. Was passiert mit diesem Wiederkommen? Warum? Wenn man jetzt genau hinguckt, sagte mein ehemaliger Kollege, dann ist Jesus Christus längst wiedergekommen. Als Baby feiern wir jedes Jahr zu Weihnachten. Ist doch alles schon passiert, dass ein Jesus Christus in Herrlichkeit wiederkommt, seine Gemeinde abzuholen, mit allen Konsequenzen, die dann anstehen. Das wird so gerne verdrängt. Bald wird die Gruppe, die hier beschrieben ist, dieser Spötter, das Ergebnis ihrer, ja, ich will mal sagen, ihrer törichten Gottlosigkeit sehen und zu spüren bekommen, wenn sie dem Schöpfer gegenüberstehen, der durch den und für den alle Dinge geschaffen sind und durch den sie alleine bestehen. Lasst uns darauf achten, ich möchte euch das als Ermutigung sagen, so mit dem Psalm 1, Vers 1, dass wir nicht im Kreis dieser Spötter sitzen, dass wir uns nicht dazu hinreißen lassen, vielleicht in Unterhaltung mit Kollegen oder mit Bekannten, in diesen Jargon einzufallen und zu sagen, ja doch, du hast recht, okay, es ist vielleicht seltsam, dass wir immer noch so eine wartende Haltung haben. Es ist nicht seltsam, denn der Herr hat uns verheißen, dass es sich lohnt, auf ihn zu warten. Ich möchte ganz gerne mit euch nochmal auf einen weiteren Abschnitt hier eingehen, in Vers 7 und Vers 10, der so den Tag des Herrn, wie es hier der Text nennt, beschreibt. Vers 7 heißt es, so werden auch jetzt Himmel und Erde durch dasselbe Wort aufgespart, für das Feuer bewahrt, für den Tag des Gerichts und der Verdammnis des gottlosen Menschen. Und Vers 10 sagt, es wird aber der Herrn Tag kommen wie ein Dieb, dann werden die Himmel zergehen mit großem Krachen, die Elemente aber werden vor Hitze schmelzen. Die Erde und die Werke, die darauf sind, werden nicht mehr zu finden sein. Dieser Tag der Wiederkunft des Herrn. Der Herr wird zuerst kommen, um die Gläubigen abzuholen. Die Gläubigen aus allen Zeiten, die auf seiner Erde gelebt haben, zu entrücken, zu sich zu holen. Um dann mit ihnen zurückzukehren, um zu regieren. Der Tag des Herrn, wie er hier in Vers 10 beschrieben wird, wird in diesem Augenblick anbrechen und mit ihm auch das Gericht. Dann wird der Herr das tausendjährige Reich der Gerechtigkeit und des Friedens aufrichten. Jedes Geschöpf wird sich niederwerfen vor ihm. Und alles, was diesen Tag betrifft, außer vielleicht das Ende dieses Tages, wird weitestgehend schon im Alten Testament dargelegt, was die Juden schon besessen haben und gelesen haben. Ich denke, die Ungläubigen, die Spötter, von denen wir eben gelesen haben, spotten vielleicht nicht über diesen Tag selbst, aber sie spotten über die Verheißung seiner Ankunft. Und der Apostel Petrus antwortet diesen Spöttern hier in seinem Brief, indem er das Gericht ankündigt, das zu Beginn und am Ende jedes Tages stattfinden wird. Wenn wir das nochmal lesen, Vers 10, der Tag wird kommen wie ein Dieb, dann werden die Himmel zergehen mit großem Krachen, die Elemente aber werden vor Hitze schmelzen und die Erde und die Werke, die darauf sind, werden nicht mehr zu finden sein. Das Vergehen der Welt wird angekündigt. Und in Vers 7 spricht der Petrus, dass die Erde aufgespart wird für das Feuer und bewahrt wird für den Tag des Gerichts und für die Verdammnis der gottlosen Menschen. Seine Herrlichkeit wird sich in Gnade entfalten, aber auch in Gerechtigkeit. Ich denke, wenn man so diese beiden Verse betrachtet, dann ist Gnade nicht der Begriff, der einem zuerst einfällt. Wenn man liest, dass die Gottlosen vernichtet werden, dass die Erde, so wie wir sie kennen, nicht mehr bestehen wird. Aber wenn wir tiefer blicken und wir sehen, dass diejenigen, die den Gekreuzigten verachtet haben, abgelehnt haben, Zeit ihres Lebens ignoriert haben, dass diejenigen dieses Beschriebene hier erwartet, dann bekommt man ein Gespür für Gottes Gerechtigkeit. Gott hat jedem die Chance gegeben. Gott gibt jedem die Chance, in der Zeit, in der wir heute leben, ihn anzunehmen. und das Gericht oder dem Gericht, so wie es hier beschrieben wird, aus dem Weg zu gehen. Ein Aspekt, der gerne wegdiskutiert wird, ist der, der hier auch beschrieben wird. Die Erde in dem heutigen Zustand ist nicht ewig. Für die Gläubigen ist es das Wort, das ewig ist. Für diese Gesellschaft ist oftmals, habe ich schon den Eindruck, die Materie, die Erde, die uns umgibt, das, was in ihren Augen ewig ist. Man hat Anstrengungen und Bestrebungen, die Welt möglichst zu erhalten, mit Umweltschutz, mit vielen Maßnahmen, die man ergreift. Und das sind auch noble Vorhaben, die ich gar nicht in Frage stellen möchte. Aber es zeigt deutlich auf, wenn wir CO2 verringern wollen und so weiter, alles tun wollen, um ein grüner oder ein blauer Planet zu sein, um möglichst umweltfreundlich zu sein, dass dahinter die Bestrebung, der Gedanke steht, wir wollen unsere Erde als Lebensraum uns möglichst lange erhalten. Wir wollen uns nicht unbedingt einen alternativen Lebensraum suchen, sondern wir wollen möglichst lange hier leben, uns geht es gut. Das ist so der Grundgedanke, der dahinter steht. Wir wissen aber, dass Gott es so nicht vorgesehen hat, dass uns die Erde für alle Zeiten als Lebensraum zur Verfügung stehen wird. Wie die Welt aus dem Nichts durch unseren Herrn geschaffen wurde, so werden, das haben wir in Vers 10 gelesen, die Elemente in Brand aufgelöst, wenn der Tag kommt, wenn es soweit ist. Gott hatte verheißen, dass die Welt nicht mehr durch die Sintflut zerstört wird. Aber er hatte zu Noah damals gesagt, als er die Verheißung aussprach, dass er alle Tage der Erde es zu keiner weiteren Sintflut kommen lassen wird. Wenn die Tage der Erde gezählt sind, dann sprechen wir über ein anderes Szenario. Ich denke, in diesem Kapitel spielt der Apostel Petrus nicht so sehr auf das tausendjährige Reich ein, sondern es geht, gerade in diesem Vers 10, geht er von der Zeit der Einführung dieses Tages zu dem Zeitpunkt des Endes über. Das heißt, er sagt hier konkret in Vers 8, dass ein Tag, so wie wir ihn vielleicht uns vorstellen, nicht unbedingt ein Tag ist bei Gott. Dass ein Tag wie 1000 Jahre sein kann. Ich habe mir als junger Mensch immer wieder die Frage gestellt, wenn der Herr Jesus Christus zurückkommen wird, wenn die Ankunft des Herrn Jesus Christus beginnt, von was für einem Zeitpunkt oder von was für einem zeitlichen Szenario sprechen wir? Sprechen wir von einem Tag, also der Tag der Rückkunft oder der Tag der Ankunft des Herrn Jesus Christus ist uns schon geläufig. Ich werde das jetzt nicht letzten Endes aufklären, aber ohne das zu sehr zu vertiefen, lass uns dessen gewiss sein, dass wir können nicht von einem Tag sprechen, wir können auch nicht konkret von diesen 1000 Jahren sprechen, die dieser Tag währt, sondern wir dürfen uns bewusst sein, Gott hat seine Hand darüber und Gott wird entscheiden. Gott wird entscheiden und wir dürfen uns bewusst sein, wenn wir als Kinder Gottes, die wir ihn lieben, die wir seinem Wort folgen, uns von ihm verändern lassen, dann müssen wir diesem Ganzen nicht begegnen, so wie es hier beschrieben wird. Ich möchte so als abschließende Gedanken auch auf Vers 8 und 9 zu sprechen kommen mit uns Geschwister. Eins aber, in Vers 8 lese ich mit euch, eins aber sei euch nicht verborgen, ihr Lieben, dass ein Tag vor dem Herrn wie 1000 Jahre ist und 1000 Jahre wie ein Tag. Der Herr verzögert nicht die Verheißung, wie es einige für eine Verzögerung halten, sondern er hat Geduld mit euch und will nicht, dass jemand verloren werde, sondern dass jedermann zur Buße findet. Das ist für mich so ein sehr bewegender, ja, beruhigender Aspekt, den Petrus hier anspricht. Mich schon oft gefragt, ist es so, dass das eine Chance ist für diejenigen, die noch nicht Christus erkannt haben? Wir haben vorhin in den Gebetsanliegen von unerreichtem Volk oder von unerreichten Personen gehört, die Jesus Christus so noch nicht kennen. Hier spricht Petrus das deutlich aus. Der Herr hat die Verheißung nicht verzögert. Der Herr hat nicht etwas verheißen, um dann einen Rückzieher zu machen. Jesus Christus weist darauf hin, der Vater allein weiß den Zeitpunkt. Und das ist für diese Leute die Möglichkeit, zur Buße zu finden. Geduld, die hier beschrieben wird, die Geduld mit den Menschen, ist ein kostbares Geschenk in diesem Moment. Die Langmut, die hier Gott zeigt, bestätigt die Verheißung. Das Verlangen Gottes ist, dass alle Menschen gerettet werden. Das lesen wir immer wieder in der Bibel. Juden, Nationen, wir als Heiden, sind wir alle zur Buße gekommen. Es gibt immer noch Leute, die Jesus Christus nicht kennen. Und das ist die Chance, die wir heute ergreifen dürfen, um diesen Leuten von unserem Herrn zu erzählen. Der Herr verzögert nicht die Verheißung, wie es einige für eine Verzögerung halten, sondern er hat Geduld mit euch und will nicht, dass jemand verloren werde, sondern dass jedermann zur Buße finde. Ich denke, das ist für uns ein Grund, dass wir dankbar sein können, dass Jesus Christus und wir durch Jesus Christus die Möglichkeit haben, das, was wir selbst erlebt haben, anderen weiterzugeben. Das gilt nicht nur für dich. Ich möchte das hier nochmal so als Appell an uns richten. Was du erfahren hast in deinem persönlichen Leben, dass du dir sicher sein kannst, wenn mein Leben endet, auf welche Weise auch immer, werde ich bei Jesus Christus sein. Das ist in erster Linie etwas, was du für dich in Anspruch nehmen darfst. Aber das ist nicht in erster Linie etwas, was du nur für dich in Anspruch nehmen darfst, sondern was du weitergeben darfst. Der Apostel Petrus war schon ein Mensch, wir lesen das auch, wenn wir seine Predigten verfolgen, dem es ein Anliegen war, dem es auch ein brennendes Anliegen war, Leute zu erreichen. Das war auch der Grund der Intention, diesen Brief zu schreiben. Leute zu erreichen und das Wort weiterzugeben. Und das dürfen wir heute nutzen, Geschwister. Ich möchte das so als Appell an uns richten. Wir haben die Geduld des Herrn Jesus Christus als Geschenk, dass wir die Zeit nutzen, die uns bleibt, um diejenigen zu erreichen, die Jesus Christus noch nicht angenommen haben. Amen. Lass uns aufstehen, lass uns beten und damit so den Abend beenden. Hab Dank, unser Vater, dass du derjenige bist, der alle Zeiten kennt, Herr. Für uns ist das alles vielleicht Stückwerk und wir vermögen nicht hinter die Fassade zu blicken, Herr, und können nur unzureichend erklären und zeitlich auslegen, Herr. So in dieser Schwachheit bitte ich dich, Herr, dass du uns vielmehr den Blick darauf lenken lässt, dass wir die Zeit, die kostbare Zeit, die wir jetzt haben, nutzen. Wir wollen dein gutes Wort, deine gute Botschaft weitergeben. Wir wollen die Zeit nutzen, um noch möglichst viele Leute zu erreichen, Herr, mit deiner Gnade, mit deiner Liebe, die du für uns hast. Danke, Herr, dass wir uns dessen gewiss sein dürfen, dass du deine Verheißung einhalten wirst, dass du wirklich zurückkommen wirst, wenn der Zeitpunkt erfüllt ist, Herr, wenn der Tag gekommen ist. Das ist uns eine Freude, Herr, zu wissen, dass wir diesen Zeitpunkt nicht zwingend wissen müssen, sondern wir wollen einfach vorbereitet sein. Wir wollen aus deiner Gnade, aus deiner Liebe schöpfen, Herr, und bitten dich, dass du uns segnest auch im Nachdenken über diesen Text. Wir möchten bekennen, Herr, dass wir ja vielleicht nur unzureichend erfassen und verstehen können, was Petrus hier meint. Aber wir dürfen dir das so im Vertrauen sagen, Herr, und bitten dich, dass du unsere Erkenntnis erweiterst, dass du uns stärkst, dass du uns immer wieder ausrichtest auf dich und auf dein Wort. Danke dir, Herr, dass Petrus uns so konkret darauf erinnert und daran erinnert, dass wir in dein Wort blicken sollen, dass wir die guten Dinge, Herr, die wir vielleicht schon im jungen Alter gelernt haben, immer wieder heranziehen und immer wieder hervorziehen und daraus Kraft schöpfen, Herr. Aus deinem Wort, aus den Versen, die uns vielleicht einfallen. Danke dir dafür, dass du uns liebst. Amen.